Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid zu unserem Offenbarungsseminar. Heute mit Offenbarung 14, Vers 10, zweiter Teil. Wir wollen weiter studieren in der dritten Engelsbotschaft. Letzte Woche haben wir über den ersten Teil gesprochen und wir werden jetzt gleich uns in den zweiten Teil hinein vertiefen. Eine Feuer- und Schwefelangelegenheit wird das sein. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir gemeinsam herausfinden werden. Zu Beginn möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet und dann starten wir los. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir zu dir kommen können, dass wir in deinem Wort lesen können. Bitte hilf du uns, dass wir es jetzt so verstehen, wie du es gemeint hast, dass wir uns ganz auf dich konzentrieren können, dass wir in deinem Wort das lesen, was wir brauchen für den heutigen Tag. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen berührst und wir erkennen, welche Dringlichkeit in dieser Botschaft ist. Bitte sprich du zu uns und lass dein Wort nicht leer zurückkehren. Im Namen Jesu. Amen. Offenbarung 14 und dort Vers 10. Offenbarung 14 und dort Vers 10. Wir sind mitten in der dritten Engelsbotschaft und wir haben gesehen, dass es dort heißt, wenn jemand in Vers 9, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, Vers 10, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Könnt ihr euch daran erinnern? Jetzt, was haben wir letztes Mal herausgearbeitet? Was ist dieser Glutwein des Zornes Gottes, der unvermischt in den Kelch seines Zornes eingegossen ist? Was ist damit gemeint gewesen? Könnt ihr das nochmal mir wiedergeben? Genau, wir hatten gelernt, dass Babylon selbst falsche Lehre den Glutwein ausschenkt und deswegen dann selbst Glutwein trinken muss. Ja, genau. Was haben wir noch gesagt? Es ist die Strafe, die der Sünder bekommt. Ja, dieser Kelch, der Zorneskelch Gottes, ein Symbol für die Strafe, die der Sünder bekommt. Noch was, was euch in Erinnerung geblieben ist? Genau, die Sünde wird offenbart. Wir hatten festgestellt, dass durch diesen Taumelbecher die Völker nackt werden, nicht wahr? Und dass es unsere Aufgabe ist, die Kleider zu behalten, ja, das Kleid der Gerechtigkeit festzuhalten, während dann in der letzten Zeit die Sünden Babylons offenbar werden, ja?
Und wir haben auch gelernt, dass Jesus den Glutweinbecher am Kreuz trinken musste.
Ganz genau. Er hat eigentlich Jesus Christus, Dankeschön, eine sehr wichtige Beobachtung, dass Jesus den Zornesbecher getrunken hat. Er hat gezittert, nicht wahr? Er hat gesagt, wenn es dein Wille ist, nicht wahr? Lass ihn doch vorübergehen, diesen Kelch. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, hat er gebetet. Und wir haben festgestellt, dass die Menschen am Ende deswegen den Zorneswein trinken, weil sie vorher das Gnadenangebot Jesu abgelehnt haben, der ihn ja für ihn schon für sie getrunken hat. Und wir haben festgestellt, dass dieser Zorneswein sich wann endgültig erfüllen wird, also von welcher Zeitperiode spricht das hier im ersten Teil? Kurz vor der Wiederkunft von den sieben letzten Plagen. Ja, da ist der Zorn Gottes vollendet. Vorher hat Gott öfter mal seinen Zorneswein ausgegossen, aber immer mit Gnade vermischt. Ja, am Beispiel Israels, am Beispiel Babylons haben wir es gesehen. Aber das letzte Mal wird es sein unvermischt mit Gnade. Ja, wenn dann die Gnadenzeit zu Ende ist, werden die Sünder gestraft werden. Zunächst einmal mit den Plagen. Aber das ist nur die Hälfte der Strafe, denn der Vers geht weiter und da wollen wir heute einsteigen. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Also das eine ist, dass sie den Glutwein trinken werden, das ist vor der Wiederkunft die sieben letzten Plagen. Aber dann heißt es hier, dass sie mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden. Nun, Feuer und Schwefel, Wo kommen die in der Offenbarung noch vor? Wo haben wir noch Verse und Offenbarungen, die uns schon mal eine Richtung angeben, worum es hier geht in der dritten Engelsbotschaft? Das stimmt, aber wir bleiben noch in der Offenbarung. In der Offenbarung, wo in der Offenbarung kommt noch Schwefel? Ja, die haben auch Feuer, aber die haben keinen Schwefel. Also Feuer, da kommen wir da vielleicht nochmal drauf, das stimmt. Also Feuer kommt ja oft vor, aber Feuer und Schwefel in der Kombination. Wo kommt das in der Offenbarung noch vor? Wer hat eine Idee? Oder vielleicht auch in welchem Zusammenhang, mit welchem Ereignis wird in der Offenbarung von Feuer und Schwefel berichtet? Bei den, ja, nicht direkt. Es ist relativ, Offenbarung 18 geht schon in die richtige Richtung, wenn es auch noch nicht das ist. Noch ein bisschen weiter. Wo sind Feuer und Schwefel ein Hauptelement der Vision? Zum Beispiel in Kapitel 19, fangen wir mal dort an. Kapitel 19, Offenbarung 19, Vers 20. Wenn ihr das lest, werdet ihr gleich sagen, ach ja, natürlich. Offenbarung 19, Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten, da haben wir auch wieder, nicht wahr, das Tier und sein Bild und das Malzeichen, so wie in der dritten Engelsbotschaft. Die beiden wurden lebendig wohin geworfen? In den Feuersee, der mit Schwefel brennt. Feuer und Schwefel als Folge für, als Strafe für das Tier und das Bild des Tieres und für das Malzeichen, nicht wahr? Und genauso haben wir in der dritten Engelsbotschaft, dass es heißt, wer das Tier anbetet und sein Bild und das Malzeichen annimmt an seine Stirn oder Hand, der wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden. Also das ist eine klare Parallele. Jetzt, wann genau findet das statt? Können wir noch ein bisschen genauer im nächsten Kapitel anschauen. Ich dachte, da würdet ihr drauf kommen. Offenbarung 20 ist ja das Kapitel, wo Feuer vom Himmel fällt, oder? Schaut mal in Offenbarung 20. Und dort Vers 10. Offenbarung 20, Vers 10, da heißt es, und der Engel, der Teufel, das ist auch ein Engel, ein gefallener Engel, der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, also genau der Feuersee, der mit Schwefel brennt, den wir in Kapitel 19 gesehen haben, ja. Der Teufel wurde dort hineingeworfen, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das muss das Feuer und Schwefel sein, was in der dritten Engelsbotschaft angesprochen wird. Ja, weil dort werden ja auch die Übertreter, die Sünder mit Feuer und Schwefel gepeinigt vor dem Lamm und vor den heiligen Engeln. Jetzt, wann passiert das in einer Zeitleiste? Wann wird der Teufel in den Feuer- und Schwefelsee geworfen? Bei der Vernichtung der Erde? Nach den 1000 Jahren, ja. Also während der Zornesbecher Gottes, der Glutwein seines Zornes, die Zeit kurz vor der Wiederkunft meint, ja, die 7 letzten Plagen, meint diese Formulierung von Feuer und Schwefel das Gericht Gottes, das endgültige Gericht Gottes an allen Gottlosen nach den 1000 Jahren. Also dieser Vers 10 beschreibt 2 Ereignisse, die mehr als 1000 Jahre auseinander liegen. Ja, 2 Stufen der Bestrafung. Und nochmal kommt es vor in Offenbarung 21 und da wird es ganz genau definiert. Offenbarung 21 und dort Vers 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Also wie kann man die charakterisieren, diese Gruppe von Menschen? Sünder noch. Also was haben, also wogegen haben die gesündigt? Gegen das Gesetz Gottes, oder? Ja, das sind die Gesetzlosen, das sind die, die 10 Gebote übertreten haben, kann man an der Aufzählung ganz deutlich festmachen. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, wieder die gleiche Formulierung, und jetzt wird das definiert, was ist das? Der zweite Tod. Das heißt also, Offenbarung 14, Vers 10 sagt uns, wer das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen annimmt, der wird zunächst einmal die 7 letzten Plagen erleiden. Das wäre schon ja dramatisch genug. aber er wird automatisch auch den zweiten Tod erleiden. Mit anderen Worten, diese Sache vom Mahlzeichen und vom Tier und vom Bild, die dritte Engelsbotschaft, ist buchstäblich eine Sache auf Leben und Tod. Und zwar nicht auf dieser Erde, sondern im universalsten Sinne ist eine Sache auf ewig Leben oder ewig Tod. Deswegen sagt auch Ellen White, es ist die feierlichste Warnung, die es gibt. Die Strafe für das Nichtbeachten der dritten Engelsbotschaft ist der ewige Tod, der zweite Tod. Jetzt schauen wir das ein bisschen weiter jetzt, einem größeren biblischen Kontext. Feuer und Schwefel, um dann das nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Und ich glaube, ihr habt es auch schon erwähnt. Wo kommt denn Feuer und Schwefel im größeren biblischen Kontext das erste Mal vor? Sodom und Gomorra. Jetzt, wo haben wir die Geschichte von Sodom und Gomorra? Mose, schon mal gut. Welches Mose? Erste Mose, nicht wahr? Das ist zur Zeit von Abraham. Welches Kapitel? Also Sodom kommt mehrmals vor, Sodom und Gomorra. Kapitel 13 kommt vor, Kapitel 14 kommt vor. Aber die Geschichte, dass Feuer und Schwefel vom Himmel fallen, kommt in welchem Kapitel vor? Recht bekanntes Kapitel. Also in Kapitel 18 haben wir dann, wie Abraham von den drei Männern besucht wird, ja, von denen einer offensichtlich Jesus ist. Aber da wird nur angekündigt, dass das passieren wird, ja, und Abraham hat diese Unterhaltung. Aber wann fällt das Feuer und Schwefel? In welchem Kapitel? 19. Das ist die Geschichte, wo die beiden Engel dann kommen, nicht wahr? Diese ganze Szenerie vor dem Haus von Lot mit den Männern, die da die Vergewaltigung einfordern. Und dann in Vers 24. 1. Mose 19, Vers 24 heißt es, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Also hier mit zum ersten Mal Menschen, die durch Feuer und Schwefel vernichtet werden. Und das ist kein sinnbildliches Feuer und Schwefel, das ist nicht nur eine Metapher, das ist buchstäbliches Feuer gewesen. Ja? Der Abraham ist am nächsten Morgen gekommen, der hat es gesehen, der hat, das hat noch geraucht. Ja, das war also nicht nur so ein, naja, sie waren in der Gottferne und waren plötzlich irgendwie nicht mehr da. Nein, da fiel buchstäblich Feuer und Schwefel vom Himmel und das war wohl auch schmerzhaft. Ja. Und es heißt in Vers 25 interessanterweise, und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Bewohner, Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Das heißt also, Sodom und Gomorra, die Menschen dort wurden vernichtet. Jetzt, warum sind die vernichtet worden? Sie haben gesündigt, aber viele Menschen vor ihnen und nach ihnen haben gesündigt. Ja? Das Maß war voll, ja? Da war keine Heilung mehr. Die letzten Engel, die ihre Stadt besucht haben, die wollten sie vergewaltigen. Ja? Das ist, womit die Geschichte, wo ihre Geschichte mit endet. Ja? Sie haben sich für Satan entschieden, ja. Und das Einzige, was man noch machen konnte für alle diejenigen, die immer noch gerecht waren, aber in Sodom lebten, man konnte sie nur noch aus Sodom herausholen. Man konnte Sodom nicht mehr kurieren, man konnte es nicht mehr reformieren. Man konnte nur noch die Gerechten rausholen, zum Teil fast mit Gewalt, möchte ich sagen, ja, mit Überredung. Aber man konnte es nicht mehr reformieren, es war unheilbar. Und deswegen wurde es zerstört. Jetzt, wo im Neuen Testament wird nochmal Bezug genommen auf Sodom und Gomorra? Das ist ja eine Geschichte, die im Neuen Testament noch ab und zu mal erwähnt wird. Ja, also Jesus erwähnt es. Wo erwähnt es der Jesus? Ja, genau. Also als er da über einige Städte in Galiläa spricht, über Korazin und andere, und sagt, ich habe all diese Wunder getan, ihr habt trotzdem nicht geglaubt, Sodom und Gomorra, oder auch er erwähnt auch Tyrus, denen wird es besser gehen im Gericht als euch. Ja, genau. Also was also deutlich macht, dass Sodom und Gomorra nicht alles Licht der Welt hatten. Ja, es gab andere Städte, denen noch mehr Evangelium gepredigt worden ist. Wo kommt noch Sodom und Gomorra vor? Ja, Genau, wo ist denn das? 2. Timotheus? Wo spricht Jesus über die Endzeit? Natürlich wieder Matthäus 24. Lukas, genau, fast. Lukas 17. Lukas 16 sind die Gleichnisse, aber Lukas 17. Schaut mal Lukas 17. Und dort Vers 28 und 29. Das heißt es, Lukas 17, Vers 28 und 29, ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Das Feuer hat sicherlich Schmerzen bereitet, aber es hat auch vertilgt. Was heißt anderes Wort für vertilgen? Vernichten, auslöschen. Wenn Gott unsere Sünden tilgt, dann sind sie nicht mehr da. Ja. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich das so erwähne. Wo kommt das noch vor im Neuen Testament, außerhalb der Evangelien? Sodom und Gomorra. Gibt es eine ganz berühmte Stelle. Die verwenden wir in den Evangelisationen immer, wenn es dann um das ewige Feuer geht. Da gibt es die ganz, ganz klassische Stelle. Nicht in der Offenbarung, aber kurz davor. Judas, ganz genau. Judas, und zwar, wenn ihr da hinschaut, in Judas Vers 7. Und die kennt ihr ganz, ganz, ganz bestimmt. Judas 7, dort heißt es, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, es waren ja nicht nur Sodom und Gomorra, waren ja noch mehr Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht, und jetzt steht es hier interessanterweise, bis zum Äußersten trieben. Was heißt denn das, bis zum Äußersten? Genau, es war keine Grenze, also die einzige Grenze, die da war, war die Geduld Gottes, und als die erreicht war, viel Feuer und Schwefel. Ja? Also sie sind bis zum Letzten gegangen, sie haben wirklich die Gnade Gottes bis ins Letzte ausgereizt. Ja? Sie sind bis zum Äußersten gegangen und anderem Fleisch nachgingen. Das heißt, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Interessanterweise steht hier, nicht, dass sie die Strafe eines Feuers erlitten hatten, sondern dass sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Wie ist denn das gemeint? Das genau, er sagt ja, die stehen jetzt als warnendes Beispiel da, indem sie, und das ist ja quasi Gegenwart, ja, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Es steht nicht zu erleiden werden in der Zukunft, sondern jetzt erleiden sie die Strafe eines ewigen Feuers. Also, wir wissen nicht genau, wann der Judas den Brief geschrieben hat, auf den Tag, also hier die Einleitung sagt 68 nach Christus, aber egal ob 68, 67 oder 69, zu dem Zeitpunkt, als er schreibt, hat Sodom und Gomorra gebrannt, ja oder nein? Hat nicht gebrannt. Das heißt, sie haben, obwohl es nicht mehr gebrannt hat, immer noch die Strafe eines ewigen Feuers erlitten. Da war zumal ein buchstäbliches Feuer. Das buchstäbliche Feuer hat alles vertilgt. Und selbst als alles vertilgt war und Sodom und Gomorra ausgelöscht waren, konnte der Judas schreiben, sie erleiden noch immer die Strafe eines ewigen Feuers. Was hat er damit gemeint? Nein, der ist noch nicht gewesen. Jetzt ist ein Tod. Mit anderen Worten, dass die Strafe des Feuers besteht noch nicht mal in dem Feuer selbst, sondern in der Konsequenz des Feuers. Versteht ihr den Gedanken? Das Feuer ist gefallen, und weil das Feuer gefallen ist, ist die Stadt vernichtet, und sie bleibt vernichtet und sie wird nicht wieder aufgebaut. Die Strafe des ewigen Feuers bestand darin, dass die Stadt ein für alle Mal vernichtet worden ist. Und selbst Jahrhunderte später war sie immer noch vernichtet, sie wurde nie wieder aufgebaut, es gab nie eine zweite Chance für sie. Sie hat die Strafe eines ewigen Feuers erlitten. Und das hilft uns zu verstehen, was dann später das ewige Feuer nach den 1000 Jahren sein wird. Wird es ein buchstäbliches Feuer sein? Ja oder nein? Es wird ein buchstäbliches Feuer sein, aber wird das buchstäbliche Feuer ewig brennen? Nein, sondern es wird auch die Strafe eines ewigen Feuers sein. Die Gottlosen werden für immer die Strafe des ewigen Feuers zu erleiden haben, obwohl die schon längst tot sind. Ja? In dem Sinne, so wie Sodom zu dem Zeitpunkt immer noch die Strafe des ewigen Feuers zu erleiden hatte. Sie waren schon tot, aber was es bedeutet ist, es wird nie wieder aufgebaut, es ist endgültig eine ewige Konsequenz. Das muss man gut verstehen. Nun, gehen wir nochmal zurück ins Alte Testament und schauen uns an, was uns noch gesagt wird über Feuer und Schwefel. Da gibt es ein paar noch etwas unbekanntere Texte, zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 29. 5. Mose 29. Und dort ab Vers 21 und 22. 5. Mose 29, Vers 21 und 22. Dann heißt es hier, und dann werden das zukünftige Geschlecht eurer Kinder, das nach euch aufkommen wird, und die Fremden, die aus fernen Ländern kommen, fragen, wenn sie was sehen, die Plagen dieses Landes und die Krankheiten sehen, die der Herr ihm auferlegt hat. Also warum wird wohl der Herr das Volk mit Plagen und Krankheiten heimsuchen? Steht jetzt nicht genau da, aber weil sie von Gott abgefallen sind. Ja? Kontext ist also, sind von Gott abgefallen. Vers 22. Und wie er dieses ganze Land mit Schwefel und Salz verbrannt hat. Ja, also auch Idee mit Feuer, aber mit Schwefel. Dass es nicht besät werden kann und nichts hervorbringt, dass kein Kraut darauf wächst, gleich wie Sodom, Gomorra, Adama und Zeboim umgekehrt worden sind, die der Herr in seinem Zorn und Grimm umgekehrt hat. Also hier steht etwas über die Strafe an Sodom, Gomorra und den anderen Städten, was aus dem Text in 1. Mose gar nicht so deutlich hervorgeht. Was können wir lernen aus Vers 22 über diese Vernichtung mit Schwefel und Salz und Feuer? Genau, das ist also im Prinzip sowas wie verbrannte Erde. Ja? Das ist alles unfruchtbar, da hat nie wieder jemand gewohnt, aus dem einfachen Grund, weil man konnte nichts mehr anbauen, man konnte nichts mehr sehen, kein Kraut ist drauf gewachsen. Und das ist das, diese Idee, die wichtig ist, um dann das nach den 1000 Jahren zu verstehen. Es war ein Gericht, eine Strafe, die unumkehrbar war, ohne Gnade, ohne eine zweite Chance, ohne wir bauen es wieder auf. Und erinnert ihr euch noch, dass da jemand sogar zur Salzsäule geworden ist, nicht wahr? Ja. Und bis heute ist wohl diese Gegend unfruchtbar. Ja? Man kann da nicht wirklich was bauen, das ist ja, wie tot. Für immer. Ein Fluch als Folge von Ungehorsam. Letztendlich, wenn der Mensch die Gnade Gottes ablehnt, wird er bestraft werden ohne Wiederkehr, ohne Umkehr, ohne zweite Chance. Das ist die Idee von Feuer und Schwefel. Ja? Feuer kommt oft in der Bibel vor, aber Feuer und Schwefel hat immer diese Idee von Vernichtung ohne zweite Chance, ohne dass es nochmal, es ist dann getan, ja, es ist vorbei. Noch ein Beispiel, schauen wir mal in Hiob. Das sind immer so die etwas unbekannteren Verse, die uns aber viel helfen im Verständnis. In Hiob Kapitel 18. Da geht es um den Gottlosen auch. Hiob Kapitel 18 und dort Vers 15. Da wird auch der Schwefel erwähnt. Hiob 18, Vers 15. Da heißt es, über den Gottlosen, sein Zelt wird von einem bewohnt, ihm nicht zugehört. Auf seine Wohnung wird Schwefel gestreut. Ja, also Schwefel hatte in der Bibel so etwas Fluchartiges. Ja, also wir wissen, dass das Schwefel selbst jetzt ist nichts Verkehrtes am Schwefel. Als wir jetzt in Mexiko waren, da hatten wir die Gelegenheit, auch Schwefelbäder zu besuchen. Kennt ihr das, Schwefelbäder? Das soll wohl ganz gesund sein für die Haut. Eine große Freude ist es nicht, dort zu sein, weil es riecht wie verrottete Eier. Das ist also ein schöner Anblick, nicht wahr? Dieses blaue Lagunen und tropischer Regenwald, aber man muss sich mit zugehaltener Nase da hinsetzen, das ist furchtbar. Aber damals hatte Schwefel offensichtlich diese, unter anderem auch wegen dieser Funktion, dass es dann bei Sodom und Gomorra alles vernichtet hat, diese Idee von einer Strafe für den Gottlosen. Seine Wohnung wird dann von einem anderen bewohnt. Auf seine Wohnung wird Schwefel gestreut. Noch ein Vers, Psalm 11. Und den, glaube ich, haben wir letztes Mal auch schon gelesen. Psalm 11 und dort Vers 5 und 6. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, wenn wir den jetzt lesen? Da haben wir darüber gesprochen, wie Gott im himmlischen Heiligtum ist und Gericht hält. So wie in der dreifachen Engelsbotschaft. Psalm 11, Vers 5 und 6. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Und dann heißt es, er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen. Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Letztes Mal haben wir es gelesen wegen dem Becher. Könnt ihr euch daran erinnern? Und hier sehen wir, wie also dieser Zornesbecher Gottes und Feuer und Schwefel schon im Alten Testament eine Einheit gebildet haben. So auch in der dritten Engelsbotschaft. Ja? Die Gottlosen, die das Mahlzeichen annehmen, die das Tier anbeten, die das Bild des Tieres anbeten, sie werden vom Becher Gottes trinken und sie werden mit Feuer und Schwefel gequält werden. So wie hier in einem Vers zusammengefasst, auch dort in einem Vers, auch wenn das zwei Ereignisse sind, die 1000 Jahre auseinander liegen. Warum? Vers 7, denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit, die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Also man könnte wirklich sagen, dass Psalm 11, Vers 5 und 6 fast so eine direkte Parallele zur Offenbarung 14, Vers 10 ist, nicht wahr? Da gibt es ein Gericht, die Stunde seines Gerichts ist gekommen, der Herr prüft die Menschen und alle, die nicht gerecht sind, die nicht Gottes Gesetz folgen, sondern die Ungerechtigkeit lieben, sie werden den Becher trinken, sie werden mit Feuer und Schwefel gequält werden. Jetzt gibt es noch eine interessante Prophezeiung und zwar in Hesekiel. Das gehört so zu den ganz spannenden Kapiteln im Alten Testament. Hesekiel Kapitel 38. Weiß jemand von euch, worum es in Hesekiel 38 und 39 geht? Das ist so. Gog und Magog, genau. Schon mal gelesen? Die Prophezeiung über Gog und Magog. Dann, das ist so die letzte Prophezeiung dieser Art in Hesekiel, denn ab Kapitel 40 geht es ja um den neuen Tempel, der gebaut werden sollte, 40 bis 48. Das endet, das Buch Hesekiel ist interessanterweise übrigens ganz eng verknüpft mit der Offenbarung vom Aufbau her. Wisst ihr, was im Zentrum von Buch Hesekiel ist? Genau in der Mitte? So ziemlich genau. Was ist die zentrale Vision von Hesekiel? Also wenn man das Buch Hesekiel wenn einer von Kapitel 1 losläuft und einer von Kapitel 40 losläuft und so immer so Vision für Vision durchgeht und die beiden treffen sich in der Mitte, am Höhepunkt. Wisst ihr, welche Vision das ist in Hesekiel? Das ist Hesekiel 28. Die Vision von dem Engel im Himmel, der gefallen ist, vom großen Kampf. Das ist genau im Zentrum des Buches Hesekiels. Wisst ihr, welche Vision im Zentrum von Offenbarung ist? Offenbarung 12, ja, die große Vision von dem Engel, der im Himmel gefallen ist. Wisst ihr, was ganz am Ende von Hesekiel ist, habe ich gerade gesagt, die letzten Kapitel von Hesekiel? So 40 bis 48 sprechen von Hesekiel 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, diese ganzen Kapitel sprechen von? Von dem neuen Tempel. Und von dem Wasser des Lebens und von dem Baum, der da ist und von den Blättern, die zur Heilung der Nation sind und so weiter. Wovon sprechen die letzten Kapitel der Offenbarung? Vom Tempel, ja, vom Heiligtum, von der neuen Stadt Jerusalem, vom Baum des Lebens, vom Strom des Lebens. Womit fängt denn Hesekiel an? Erste Vision. Diese Vision von der Herrlichkeit Gottes. Und zwar, er sieht den Menschensohn in seiner Herrlichkeit. Ja? Womit fängt die Offenbarung an? Mit einer Vision von der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Ja? Und dann, also wir haben jetzt nicht die Zeit, das alles durchzugehen, aber wir können sehen, wie so, also fast in der gleichen Reihenfolge so die Hauptthemen von Hesekiel alle in der Offenbarung wieder auftauchen. Zum Beispiel so in der ersten Hälfte, so in der Mitte oder fast im ersten Viertel, gibt es in Hesekiel die Vision von der Versiegelung, Hesekiel 9. An einer ganz ähnlichen Stelle in Offenbarung gibt es die Vision von der Versiegelung, Offenbarung 7 zum Beispiel. Ja? Und so könnte das durchgehen. Und wie gesagt, kurz am Ende, also direkt am Ende von Hesekiel 39, 40 bis 48 ist dieser große Tempel. Und direkt davor ist die Vision von Gog und Magog. Jetzt kommen die auch vor in der Offenbarung, Gog und Magog. Nicht bei Hamageddon, aber knapp. Wo kommen Gog und Magog vor? Die kommen nämlich in der Bibel, also in 1. Mose kommen sie mal vor als Personennamen, dann hier in Hesekiel und dann nur noch in der Offenbarung. Gog und Magog. Das ist Daniel 11, König des Nordens und des Südens. Gog und Magog, lasst mal euren Finger hier drin, nur dass ihr dann die Bedeutung von Hesekiel 38 seht. Offenbarung 20 und dort Vers 7 und 8. Und den Vers habt ihr auch schon tausendmal gelesen. Wenn ihr es lest, werdet ihr sagen, ach ja. Offenbarung 20, Vers 7 und 8. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, also nach dem Millennium, richtig? Wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog. Habt ihr das schon mal gelesen, euch gefragt, wer Gog und Magog ist? Ja, ich weiß noch, als ich Bibelunterricht bekommen habe, da hat einer meiner Lehrer gesagt, auf die Frage, was Gog und Magog ist, hat gesagt, naja, das könnte man übersetzen mit aus allen Himmelsrichtungen. Er hat gedacht, naja, das, ja, aber das ist nicht eigentlich der Sinn hier, sondern wenn da steht Gog und Magog, ist das ein Rückverweis an Hesekiel. Und hier in Offenbarung 20 geht es um die Ereignisse nach den 1000 Jahren, wo Feuer und Schwefel vom Himmel fällt, richtig? Weltweit. Und direkt danach kommt die Vision vom himmlischen Jerusalem, vom Baum des Lebens und vom ewigen Frieden. In Hesekiel haben wir in Hesekiel 38 und 39, kurz vor dem Ende, die Vision von Gog und Magog und direkt danach die Vision vom Tempel und vom Frieden und vom Strom des Lebens und so weiter. Also seht ihr die Parallele? Kurz vor dem Tempel, Gog und Magog, kurz vor Neu-Jerusalem, Gog und Magog. Also jetzt haben wir die Bedeutung erfasst, jetzt lesen wir, was dort steht. Wir haben nicht die Zeit, die ganzen beiden Kapitel zu lesen. Könnt ihr mal für euch machen. Nicht alles, was dort steht, bezieht sich auf die Zeit nach den 1000 Jahren. Das würde jetzt zu weit führen, das im Einzelnen auszuklabüstern. Aber wir lesen mal Hesekiel 38 und dort Vers 22. Da seht ihr gleich diese herrliche Parallele zur Offenbarung. Hesekiel 38 und dort Vers 22. Und ich will ihn richten mit Pest und Blut, mit einem überschwemmenden Regen und Hagelsteine, Feuer und Schwefel will ich regnen lassen auf ihn und auf seine Kriegsscharen, auf die vielen Völker, die mit ihm sind. Was sagt Offenbarung 20 über die Ereignisse, wenn Feuer und Schwefel vom Himmel fallen wird? Wer wird dort vernichtet werden? Die Gottlosen, all die vielen Völker, die sich versammeln. Ja, wozu versammeln die sich in der Offenbarung? Zum Krieg gegen Neu-Jerusalem. Ja? Und hier wird unter dem Bild von Gog und Magog, übrigens, Magog, das ist wohl wahrscheinlich, wenn man das alttestamentlich anschaut, das war diese Region, so was heute so Kasachstan ist, die ganze eurasische Steppe, wo die Skythen gelebt haben, ja, die Barbaren, wie man sie genannt hat. Das waren die Nachfolger von Gog und von Magog. Aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Das war eigentlich ein Volk, das damals existiert hat und das jetzt zum Symbol wird für die weltweite Rebellion nach den 1000 Jahren. Genauso wie Babylon, eine buchstäbliche Stadt, ein buchstäbliches Königreich, zum Symbol wird für die weltweite Rebellion vor der Wiederkunft. Ja. Wir sehen also, dass im ganzen Alten Testament, in 1. Mose, Hiob, in den Psalmen, hier in der Prophetie, diese Idee gegenwärtig ist, dass Feuer und Schwefel vom Himmel regnen werden auf die Gottlosen. Und die Offenbarung greift das natürlich auf. Und wer das auch aufgreift, ist Jesus. Schaut mal mit mir in Matthäus 25. Matthäus 25 Und dort Vers 41. Und da ist ein interessanter Gedanke hier drin, ne? Den wir uns kurz überlegen sollten. Matthäus 25 und dort Vers 41. Das ist eine Endzeitrede Jesu, nicht wahr? Das heißt es, dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. Wohin? In das ewige Feuer, das für wen geschaffen worden ist? Für den Teufel und seine Engel. Jetzt, zu wem sagt er das? Zu den Verfluchten, ganz genau. Und wer sind die Verfluchten? Die Gesetzlosen, ja? Das sind Menschen, oder? Bitte beachtet diese Feinheit. Das ewige Feuer ist bereitet worden für den Teufel und seine Engel. Und doch wird Jesus am Ende Menschen sagen, dass auch sie das ewige Feuer zu erleiden haben. Mit anderen Worten, die Idee war oder ist, ursprünglich sollte das ewige Feuer nur den Satan und die Engel vernichten, weil theoretisch ja jeder Mensch, also erstmal sowieso hätte gar nicht sündigen brauchen, ja, die Welt hätte gar nicht in Sünde fallen müssen und dann hätte jeder Mensch gerettet werden können. Es bestand also keine, und es besteht keine Notwendigkeit für irgendeinen Menschen, gepeinigt zu werden mit Feuer und Schwefel. Ja, es gibt diese Idee bei einigen christlichen Kirchen, die vom Calvinismus her geprägt sind, dass Menschen schon vor ihrer Geburt festgelegt sind, manche sind gerettet und manche sind von vornherein verloren. Kennt ihr das? Das ist die sogenannte Prädestinationslehre. Manche sind prädestiniert für den Himmel und manche sind prädestiniert für die Hölle. Und dann hat der Calvin gesagt, wenn du in den Himmel kommst, dann ist es allein Gottes Verdienst, aber wenn du in die Hölle kommst, ist es allein dein Verdienst. Aber trotzdem ist es schon vorher festgelegt. Ja, und das ist ein bisschen widersprüchlich. Und natürlich sehr, sehr unfair. Aber das glauben einige, dass Menschen von vornherein bestimmt sind für das ewige Feuer. Aber der Bibeltext macht ganz deutlich, dass der Satan und die Dämonen, nachdem sie gesündigt haben, für sie ist das ewige Feuer erfunden worden, sozusagen. Ja. Aber kein Mensch hätte dort sein müssen. Gottes idealer Plan war gewesen, dass der Teufel und alle seine Dämonen vernichtet werden und dass alle Menschen und alle Sünder mit ihm auf der neuen Erde sind. Dafür hatte er Vorsorge getroffen. Und am Ende der Zeit werden alle verstehen, dass das auch möglich gewesen wäre. Jeder, der am Ende verloren geht, wird wissen, er hätte auch in der Stadt sein können. Deswegen sagen ja am Ende alle Ungläubigen auch, wahrhaftig und gerecht sind deine Wege, o Gott. Übrigens, was ist das Kriterium hier in diesem Vers? Warum sie ins ewige Feuer gehen? Das ist also das ewige Feuer, ähnlich wie bei Sodom und Gomorra. Ja, das stimmt allgemein, aber in diesem Kontext hier, in diesen Versen, was ist das Kriterium? Ja? Genau, er sagt jetzt in den nächsten Versen im Vers 42, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist, ich bin durstig gewesen, ihr habt mich hier nicht zu trinken gegeben, ich bin ein Fremdling gewesen, ihr habt mich nicht beherbergt und so weiter und so fort. Und dann sagen sie, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder Fremdling und ohne Kleidung, ohne krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Und dann sagt er, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Das Kriterium, nach denen Gott Gerechtigkeit misst, ist unser Verhalten im Alltag. Das, was Christen vielleicht, was wir vielleicht sogar als nebensächliche Dinge entscheiden würden. Also, wenn wir darüber eine Diskussion in der Gemeinde haben würden, würden wahrscheinlich alle sagen, das ist keine Erlösungsfrage, oder? Einem anderen zu helfen, ihm Kleidung zu geben, ihn zu besuchen, nicht wahr? Das ist keine Erlösungsfrage. Ja? Bei uns sind Erlösungsfragen viel theologischer. Naja, aber ich meine, für Jesus ist das entscheidende Kriterium. Ja? Nicht, weil wir durch gute Werke uns den Himmel verdienen. Ihr wisst, dass diejenigen, die in den Himmel kommen, die wissen gar nicht, dass sie es getan haben. Ja? Aber diese Werke zeigen etwas. Sie demonstrieren, dass Gott in unserem Leben wirkt. Das Problem ist also, dass diejenigen, die das Tier anbeten und sein Mahlzeichen annehmen und das Bild des Tieres anbeten, dass sie es versäumt haben, auf Jesus zu schauen. Denn wenn sie auf Jesus geschaut hätten, dann hätten sie ein Leben gelebt, wie Jesus sich andeutet. Und dann wäre das Mahlzeichen des Tieres für sie kein Problem gewesen. Das ist der entscheidende Gedanke. Also deswegen ist soziale Arbeit und diakonischer Dienst und Miteinander in der Gemeinde so eng verknüpft mit Offenbarung 13. Ja, in unserem Kopf sind das vielleicht zwei verschiedene Dinge. Ja? Der diakonische Dienst am Nächsten und Offenbarung 13. Aber in der Bibel führt beides direkt zur Frage mit dem ewigen Feuer. Ja? Die, die anderen nicht helfen, werden in das ewige Feuer gehen. Die, die das Tier anbeten und sein Bild und das Mahlzeichen, werden das ewige Feuer erleiden. Das ist dasselbe. Das ist ganz interessant. Jetzt schaut mal mit mir in Psalm 91, Vers 8. Das heißt ja, dass sie gequält werden im Angesicht oder im Beisein der heiligen Engel und des Lammes. Schaut mal mit mir in Psalm 91. Psalm 91 und dort Vers 8. Das ist im Prinzip, dass sich an der Stelle auf die Zeit der Plagen bezieht, aber auch wir übertragen können auf die Zeit nach den 1000 Jahren. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Psalm 91, Vers 8. Vers 8. Mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Wenn Feuer und Schwefel vom Himmel fällt, werden wir es sehen, ja oder nein? Wir werden alle auf der Zinne der Stadt stehen. Hoffentlich, nicht wahr? Dass wir durch Gottes Gnade alle dort stehen, in der Stadt stehen. Und wir werden sehen, wie Feuer und Schwefel vom Himmel fallen werden. Gott wird nicht nur die Bücher vorher auftun und transparent sein Urteil begründen, er wird das Urteil auch transparent ausführen. Und das ist Teil der Gerechtigkeit Gottes, dass wir es sehen werden. Also nicht nur vor den Engeln, nicht nur vor dem Lamm, sondern auch vor uns werden sie gequält werden. Und übrigens, diese Qual ist nicht nur eine metaphorische Qual, wir haben die Zeit nicht, aber wir können ein paar Verse ganz schnell aufschlagen. Wo dieses Wort für Qual vorkommt im Neuen Testament. Mal nur in schneller Reihenfolge. Matthäus 8, Vers 6. Matthäus 8, Vers 6. Da heißt es, und sprach, da ist der Hauptmann aus Kapernaum, ja? Der römische Hauptmann. Er sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Was für eine Art von Plage ist das? Schmerzen, körperliche Schmerzen, Krankheitsschmerzen. Ja? Hören Krankheitsschmerzen irgendwann auf? Ja, also entweder wenn man gesund wird oder wenn man stirbt. Ja? Also Krankheitsschmerzen ist kein ewiger Zustand, sondern es ist ein Zustand, der irgendwann aufhört. Noch ein Beispiel, Offenbarung 12, Vers 2. Gleiches Wort, auch wenn es natürlich um einen anderen Kontext da geht. Offenbarung 12, Vers 2, da spricht es von der Frau, der symbolischen Gemeinde, nicht also der symbolischen Frau, die Gemeinde. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Das Wort Schmerzen ist Plagen, Pein. Was sind das für Schmerzen hier? Das sind keine Krankheitsschmerzen, sondern Geburtsschmerzen. Auch ganz leibhaftig spürbar, aber auch die gehen irgendwann vorbei. Ja, nämlich in aller Regel, wenn das Kind geboren ist. Noch ein Beispiel. Und zwar 2. Petrus 2, Vers 8. 2. Petrus 2, Vers 8. Das hilft uns zu verstehen, was es für eine Pein sein wird, für eine Qual sein wird, die Gottlosen erleben werden. 2. Petrus 2 und dort Vers 8. Da geht es um Lot, der in Sodom gelebt hat. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Was ist das für eine Qual? Eine seelische Qual, eine mentale Qual. Ja? Also diese Peinigung in der dritten Engelsbotschaft ist sowohl eine körperliche Pein als auch eine mentale Pein. Ja? Aber eine Pein, die wie auch bei diesen anderen Dingen letztendlich zu Ende gehen wird, eine Zeit lang. So wie ein Mensch vielleicht körperliche Schmerzen hat und irgendwann stirbt, so werden die Menschen nach den 1000 Jahren, wenn das buchstäbliche Feuer vom Himmel fällt, sie werden Schmerzen haben, es wird ihnen wehtun, sie werden eine mentale Pein haben auch, ja, weil sie wissen, dass sie verloren sind, dass sie kein ewiges Leben haben werden und das wird irgendwann zu Ende sein. Das wird furchtbar sein, aber es ist nicht ohne Ende. Ja. Gott ist kein Sadist, der Freude hat, sie zu quälen. Und die letzte Frage ist, warum muss es Feuer sein? Schauen wir mal gemeinsam, und ihr kennt es wahrscheinlich in Hohelied, Kapitel 8, Vers 6. Vorletzter Vers für heute. Hohelied, das Hohelied, geschrieben von Salomo, ganz genau, Hohelied, Kapitel 8, Vers 6. Hohelied 8, Vers 6. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Das Feuer Gottes, die Flamme des Herrn, ist was? Die Liebe. Gottes Feuer ist Liebe. Und das Feuer, das am Ende nach den 1000 Jahren die Gottlosen vernichtet, kommt von wem? Es kommt von Gott. Das Feuer, das vom Himmel fällt, ist Ausdruck seiner Liebe. Ja, warum ist denn Liebe Ausdruck, oder warum ist Feuer Ausdruck von Liebe? Ja, also was macht denn das Feuer normalerweise? Es verzehrt. Die Bibel sagt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Die Bibel sagt auch, Gott ist die Liebe. Und was verzehrt die Liebe? Die Sünde, das Böse. Denn die Liebe will Vereinigung und Sünde trennt. Ja? Die Sünde trennt uns von Gott, das sagt die Bibel ganz deutlich. Und die Liebe will, dass wir mit Gott verbunden sind. Deswegen will die Liebe, und wir haben es schon oft gesagt und wiederholen es immer wieder gerne, die Liebe will die Sünde ausrotten. Und jetzt ähnlich wie mit dem Kelch, nicht wahr? Der Kelch, der Zorneskelch, ist ja eigentlich ein Symbol für die Liebe Gottes, weil er das alles auf sich genommen hat. Ähnlich ist das Feuer ein Symbol für die Liebe Gottes, dass Gott die Sünde auf sich genommen hat, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, damit wir wieder mit ihm Gemeinschaft haben. Das heißt, was die Menschen am Ende vernichtet, ist das, was sie eigentlich hätte retten können. Die Liebe Gottes. Denn als sie sich endgültig und unabwendbar für die Sünde gegen Gott entschieden haben und Gott sich entscheidet, die Sünde aus dem Universum zu vertilgen, vertilgt er sie mit. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, jeder Mensch wird in der dritten Engelsbotschaft im Wesentlichen dazu aufgerufen, entweder Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und ihm zu gehorchen, egal was der Staat sagt oder egal was die Gesetze sind, nicht wahr? Oder die Sünde zu lieben und jeden Vorwand zu nutzen, Gottes Gesetz zu übertreten. Diese Entscheidung müssen wir fällen. Und die dritte Engelsbotschaft offenbart dann die Frucht dessen. Ihr Lieben, letzter Vers hier an dieser Stelle, Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes, das Feuer fällt heute schon. Nicht buchstäblich und nicht um uns zu vernichten, sondern in Römer 5, Vers 5 heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Als der Heilige Geist zu Pfingsten vom Himmel fiel, mit welchem Symbol kam er? Im Feuer. Übrigens, könnt ihr euch erinnern, was wir gesagt haben, das Feuer Gottes hat Ninive zerstört, nicht Ninive zerstört, das, nein, Sodom und Gomorra zerstört. Und wie oft danach ist Sodom und Gomorra aufgebaut worden? Nie mehr. Wenn also Gott am Ende der Zeit, nach den 1000 Jahren, die Sünde mit Feuer und Schwefel vernichtet, wie oft wird die Sünde sich dann auch noch erheben? Und wenn Gott mit seinem Feuer in unser Herz kommen möchte, um die Sünde zu vertilgen, was ist dann wohl sein Ziel? Dass die Sünde dauerhaft ausgelöscht wird. Ja, manchmal haben wir die Idee, dass Gottes Feuer ist wie so eine Boxhand, die auf so ein Stehaufmännchen einschlägt, nicht wahr? Schlägt die Sünde tot, pff, dann steht sie wieder auf. Und dann schlägt sie wieder tot und dann steht sie wieder auf. Ja, so geht es immer hin und her. So, ach, so haben wir das oft, die Erfahrung, die wir machen. Ja, Gott nimmt mir die Sünde und dann steht sie wieder auf. Und, ja, aber Gottes Feuer möchte mehr. Er möchte die Sünde nicht nur ab und zu niederringen, er möchte die Sünde auslöschen. So dass dort, wo die Sünde gewesen ist, also für die Sünde, kein Kraut mehr wachsen kann. Ja, dass es für immer unfruchtbarer Boden für Sünde wird. Das ist Gottes Ziel mit seinem Feuer. Das ist die Liebe Gottes. Das bewirkt der Heilige Geist. Und das brauchen wir in unserem Alltag Tag für Tag, oder? Wollen wir darum beten, dass wir vor dem Angesicht der heiligen Engel und dem Lamm mit diesem Feuer, dieses Feuer in unserem Herzen haben, damit es uns dann nicht am Ende verbrennen wird, nicht wahr? Sondern dass wir die Sünde ausbrennen durch Gottes Gnade. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dein wunderbares Wort und für die Erkenntnis, dass deine Liebe ein verzehrendes Feuer ist, die wir wiederholt haben und vertieft haben und gesehen haben, dass wo dein Feuer brennt, du gründliche Arbeit leistest. Sodom ist nach tausenden von Jahren nie wieder aufgebaut worden. Und die Bibel sagt uns, wenn du die Sünde nach den 1000 Jahren ausradieren wirst, dass sie nie wieder sich erheben wird. Und du versprichst uns dieses Feuer deiner Liebe, dass es in unser Herz kommen kann, um die Sünde zu vernichten, Stück für Stück. Und wir möchten dich bitten, dass du das auch in unserem Leben tust. Du hast es verheißen und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.